Es ist ein großes Geschenk, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können, dass wir uns unter dem Wort Gottes zusammenfinden. Und das ist schön, dass wir hier sein können, aber ich begrüße auch ganz herzlich die, die über Livestream mit dabei sind und auf diese Weise den Segen empfangen, der uns versprochen ist, dort, wo wir im Namen Jesu zusammen sind und wo wir miteinander auf das Wort Gottes hören. Wir wollen miteinander beten. Liebender Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns dein Wort schenkst und dass du in deinem Wort zu uns kommst und dass dadurch auch Jesus zu uns kommt und wir Jesus in unserer Mitte auch ganz persönlich erfahren dürfen. Um nichts anderes bitten wir dich, als dass du unser Herz weit machst und uns eine ganz tiefe Erfahrung deiner liebenden Gegenwart schenkst. Amen. Wenn man sich gesellschaftlich so ein bisschen orientieren will, was wird gedacht, wie wird gelebt, worum geht es, dann gibt es so bestimmte Trends. Zum Beispiel das Jugendwort des Jahres ist lost, übersetzt verloren. Interessant, dass sich eine ganze junge Generation irgendwie verloren vorkommt. Das Wort des Jahres allgemein heißt Corona-Pandemie. Jetzt müsste man sagen, oh, das wundert mich aber sehr. 2020, Corona-Pandemie. Ja, natürlich verbindet man das damit. Und auch mit dem zweiten Wort des Jahres, Lockdown. Und das hat jemand auch verbunden, gerade besonders diejenigen, die sich um Gäste bemühen. Die sind also sehr davon betroffen von dieser ganzen Geschichte, dass also die Lokale schließen dürfen, dass da nichts geöffnet sein darf. Und da hat sich ein Unternehmer das einfallen lassen und hat sein ganzes, ziemlich großes Restaurant gefüllt mit Gästen. Und zwar mit ganz großen Stoff-Panda-Bären. Pandemie halt. Wo begegnet das Wort Pan eigentlich in der Bibel? In der griechischen Bibel begegnet das. Da wird nämlich von dem Pantokrator gesprochen, dem Allmächtigen. Und so heißt es in der Johannes-Offenbarung, in dem letzten Buch der Bibel: Ich bin das Alpha und das Omega. Spricht Gott, der Herr, der Allmächtige. So stellt sich Gott im letzten Buch der Bibel vor. Der Erste und der Letzte, also das Alpha und das Omega, erster und letzter Buchstabe des griechischen Alphabets. Und der Allmächtige. Und dann wird angefügt, der da ist, der da war und der da kommt. Wenn man diesen Begriff des Allmächtigen weiter verfolgt, dann wird Johannes in seiner Offenbarung jetzt hineingenommen in eine Vision. Zunächst schaut er auf seine Zeit und damit letztlich auch auf unsere Zeit. Und er bekommt eine Botschaft für 7 Gemeinden, die stellvertretend stehen für alle Gemeinden zu allen Zeiten. Die sogenannten Sendschreiben. Und in diesen Sendschreiben fallen 2 Dinge auf. Zum einen, es gibt 2 Gemeinden, die nicht gelobt werden. Nein, Entschuldigung, es gibt 2 Gemeinden, die nicht getadelt werden. Das war es natürlich. Alle Gemeinden ansonsten haben Lob und Tadel, aber 2 Gemeinden werden nicht getadelt. An denen gibt es nichts auszusetzen. Das eine ist die Gemeinde, die unter der weltlichen Verfolgung steht. Und das zweite ist die Gemeinde, die in einem religiösen Pluralismus lebt und die sich in dieser religiösen Vielfalt auf das besinnt und an dem festhält, was ihr gegeben ist. Nämlich eine kleine Kraft, der Heilige Geist, das Festhalten am Wort Gottes und das Bekennen des Namens Jesus als dem einzigen, in dem Rettung und Heilung ist. Eine einzige Gemeinde bekommt kein Lob, sondern nur Tadel. Das ist die Gemeinde, die sich in ihrem Anpassen an die Welt und an den Wohlstand der Welt auch als geistlich reich empfindet. Und letztlich eigentlich nur die erste Seligpreisung verleugnet, von der Jesus spricht, wenn er sagt, glückselig sind, die da um des Geistes willen arm sind, die ihre Armut vor Gott erkannt haben und die ihre Abhängigkeit vor Gott erkannt haben. Und wenn wir diese Abhängigkeit vor Gott nicht mehr erkennen, dann verlieren wir den Status, der uns vor Gott zum Segen Empfänger macht, dann sind wir nicht mehr die, die gesegnet sind. Wer nicht in diesem Status bleibt, dass er seine eigene Abhängigkeit von Gott als Glück erlebt, der fällt aus dieser Seligpreisung heraus. Und das wird in dieser ganzen Gemeinde beschrieben. Und nachdem Johannes diese Situation der Gemeinden geschaut hat, könnte man denken, jetzt ist er wirklich ganz drin im Thema und auch in der Leidenschaft gepackt, und dann wird ihm etwas ganz anderes gesagt. Jetzt komm herauf. Komm und schau in die Welt Gottes. Es geht nicht zuerst um dich und um das, was in dieser Welt läuft und was in dieser Welt schief läuft. Auch nicht um deine Probleme und Nöte. Auch nicht um deine persönlichen Probleme und Nöte, sondern es geht um diesen Blick zu Gott. Und dann wird Johannes hineingeführt in den Raum der Anbetung. Und in diesem Raum der Anbetung, da erklingt es wieder. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der war und ist und der da kommt. Und wieder dieser Begriff des Pantokrators, des Allmächtigen. Wie kommt es zu dieser Übersetzung ins Griechische, dass Gott als Allmächtiger übersetzt wird? Pantokrator, ein griechischer Begriff, der aus der jüdischen Bibel nicht bekannt ist. Aber das geht zurück, dass Johannes dieses Wort im Herzen hat, mit dem Gott sich Jesaja offenbart hat. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und dieser Herr Zebaoth, das ist der Herr der Heerscharen. Das ist ein Anführer im Krieg. Und das haben wir gerade mit dem Psalm 24, den Herbert uns vorgelesen hat, ja gehört. Wer ist dieser König der Ehren? Es ist Adonai Zebaoth. Es ist der Herr der Heerscharen. Wir haben also einen Gott, der kämpft. Für wen kämpft er denn? Für uns. Wir sprechen ja manchmal von unserem Existenzkampf. Das Leben ist ein Existenzkampf. Ja, das Leben hat etwas mit Kämpfen zu tun, weil wir in einer unvollkommenen Welt leben. Und die Botschaft ist, wir glauben an einen Gott, der kämpft und der für uns kämpft. Das tut er in der Geschichte. Zum ersten Mal erfährt Israel das, als sie vor dem Meer stehen. Alles verschlossen, vor ihnen das Meer und hinter ihnen die wütenden Ägypter, die sie umbringen wollen. Und dann hören sie das Wort Gottes durch Mose, der ihnen sagt, der Herr wird für euch streiten, der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet stille sein. Und noch einmal erfährt Israel das im Lauf seiner Geschichte, als es bedroht ist von fremden Völkern und durch den Propheten Jesaja die Botschaft hört, im Vertrauen und im Stille sein, nämlich vor Gott, liegt eure Stärke. Und dann offenbart sich dieser Gott, der für uns kämpft, in seinem Sohn Jesus. Das ist das, warum wir Weihnachten feiern. Und die Geburt von Jesus wird angekündigt. Wer ist denn dieser Jesus? Josef wird im Traum eine Weisung gegeben. Und diese Weisung lautet, du sollst ihn Jesus nennen. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Also zwei Dinge erfahren wir, dass Schuld eine Folge hat, Folgewirkungen nach sich zieht und dass man von diesen Folgewirkungen erlöst werden kann. Ja, erlöst werden muss, gerettet werden muss. Jesus ist der Retter. Darin offenbart sich der Herr der Heerscharen. Gott ist ein Retter, er ist einer, der für dich eintritt, der für dich eingetreten ist und der für dich den Sieg errungen hat. Das ist die Nachricht. Wenn Jesus der ist, der für uns kämpft, übrigens heißt der Name Jesus, Gott rettet oder Gott kämpft. Wenn Jesus diese zentrale Person ist, dann ist es doch ganz entscheidend wichtig, dass wir mit diesem Jesus verbunden sind. Im Leben und im Sterben. Wenn er den Sieg für uns errungen hat, dann ist es doch wichtig, dass wir seinen Sieg auch für uns ganz persönlich annehmen und erfahren. Und wie kann das geschehen, dass dieses rettende Eingreifen von Gott durch Jesus, durch seinen Sohn für uns so zu einer Erfahrung wird? Was bedeutet das in dieser Zeit, in der wir leben? Ich denke, wir dürfen zum einen ruhen in der Gewissheit, dass das, was durch Jesus getan ist, ausreicht. Das ist das Evangelium. Was Jesus für dich getan hat, reicht aus. Und darum kann der Apostel Paulus es so formulieren, ich bin gewiss, dass der, der in euch das gute Werk angefangen hat, der wird es auch zum Ziel bringen. Wichtig ist also, dass du weißt, dass Jesus dieses gute Werk in dir angefangen hat, dass du Jesus in deinem Herzen hast. Er, der dieses gute Werk angefangen hat, er wird es zum Ziel bringen, bis zu dem Tag, an dem er wiederkommt. Darauf dürfen wir uns berufen. Und dann können wir mit Paulus bekennen, ich bin ein Sieger. Ich bin ein Überwinder, denn ich überwinde durch den, der für mich gesiegt hat. Wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat, nämlich Jesus. Und dann kann Paulus sehr selbstbewusst auch bekennen, dass er sagt, alles vermag ich durch den, der mich ermächtigt hat, der für mich gesiegt hat. Ich lebe in dieser neuen Existenz, die ich durch Jesus empfangen habe, weil der, der in mir ist, stärker ist als der, der in der Welt ist. Und weil der, der in mir das gute Werk angefangen hat, weil er es zum Ziel bringt. Er ist der Garant meines Heils, meiner Rettung und des Sieges. Und was heißt das für uns in unserem ganz praktischen Leben? Eigentlich nur das eine. Das, was uns vom Hebräerbrief her gesagt wird über den Glauben. dass wir aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, dass wir ihn im Blick behalten, dass wir zu ihm aufschauen, dass wir mit ihm verbunden bleiben, in enger Beziehung verbunden sind. Und das ist doch genau das, was uns das Wort über dem zweiten Advent, was wir übrigens jedes Jahr über dem zweiten Advent haben, sagen will. Aus dem Lukas-Evangelium, ein Zitat von Jesus. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und wir sehen auf, wir sehen zu dem, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Übrigens tun wir das auch ganz besonders, wenn wir miteinander das Abendmahl feiern. Dass wir auf den schauen, der überwunden hat und dass wir in seinem Sieg, in seiner Liebe geborgen sind für Zeit und Ewigkeit. Amen.